Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Anna Bruder, ich bin Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt wie jeden Monat euer Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin Anna und moin an alle da draußen. Ich grüße euch.
Schön, dass wir wieder das Vergnügen miteinander haben. Das bedeutet, es gibt ein neues, hoffentlich spannendes Trainingsthema.
Klar, natürlich ist das
Auf
spannend.
jeden Fall, nicht hoffentlich, sondern auf jeden Fall ist das spannend. Und zwar geht es um das Thema Lauftraining. Ganz klassisch, die Triathlon-Saison neigt sich zumindest in Deutschland so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Ich glaube, die Wettkämpfe, die da so im September noch stattfinden, die kann man echt an einer Hand abzählen. Und auch, genau, ja, wer nicht bei irgendeiner der WMs am Start ist, der wird vielleicht so langsam, aber sicher in Richtung zweite Saisonhälfte, Off-Season oder sowas in der Art denken. Aber ich habe die Erfahrung selbst gemacht, die Form ist nach der Langdistanz oder Mitteldistanz oder was auch immer, ist die ja nicht einfach weg, sondern hält noch ganz schön gut und damit will man ja irgendwie auch noch was anfangen.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, ohne dann vielleicht aber auch den ganz großen Trainingsaufwand zu betreiben. Das ist ja noch viel schöner daran. Also klar, das reicht dann vielleicht nicht für alle Disziplinen, aber mindestens mal für eine. Da wollen wir drüber
Ganz
sprechen
genau.
heute.
Genau. Da bietet sich das Laufen natürlich an. Im Laufsport gibt es nicht so richtig eine Saisonpause. Irgendwas findet immer statt. Aber wenn man sich so auf große Stadtmarathons bezieht, dann finden die entweder im Frühjahr statt oder halt so Spätsommer, Herbst, eben dann, wenn es nicht ganz so heiß ist, bietet sich auf jeden Fall an. Genau. Und da finde ich persönlich das ein super cooles Ziel, sich nochmal einen Marathon oder Halbmarathon vorzunehmen, um zu gucken, wie sich das denn ohne Vorbelastung anfühlt. Und wie die Beine das da machen. Mir wurde immer gesagt, ein Marathon solo ist deutlich härter als davor Rad gefahren zu sein. Kann ich zum Teil auf jeden Fall bestätigen. Wie siehst du das?
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich immer, man muss halt sagen, klar, das ist, also, soll sich jetzt nicht doof anhören, aber auf dem Papier ist beides ein Marathon, ob ich den jetzt innerhalb einer Langdistanz laufe oder isoliert, ist klar. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, dass man das eigentlich auch nicht miteinander vergleichen kann. Also ich tue mich immer sehr schwer, bei der Herangehensweise einen Marathon in Vorbereitung auf eine Langdistanz zu laufen. Kann man machen, wenn das motivational irgendwas ist, was einem hilft. Und du hast es jetzt gerade passend gesagt, ne, im Gegensatz zu den klassischen Langdistanzen, die ja alle irgendwie im Hochsommer stattfinden. Also da ist ja so Juni, Juli der klassische Zeitraum für die gängigen Langdistanzen, die wir so kennen. Kann man ja in Vorbereitung auf so eine Veranstaltung zum Beispiel den Marathon in Hamburg laufen oder den Marathon in Düsseldorf laufen. Ich glaube, es gibt einen Marathon in Bonn, der ist immer rund um Ostern. Ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall alles im Frühjahr. Motivational klasse, also kann klasse sein, sagen wir es mal so,
Kann auch genau das Gegenteil
dass
sein.
man schon mal ein Highlight gehabt hat in der Vorbereitung, wo man sagen kann, okay, da wusste ich halt schon im Januar, Februar, warum ich jetzt laufen gehen sollte, weil die Uhr gedanklich getickt hat bis zum ersten Saisonhighlight. Wenn aber Leute sagen oder mir sagen, ich würde es gerne machen, um Erkenntnisse zu sammeln für das, was dann später im Jahr im Zuge der Langdistanz passiert, dann muss ich mal klar sagen, dass das eine mit dem anderen wirklich nichts zu tun hat, ne? Also das sind zwei gänzlich unterschiedliche Intensitäten, mit denen man läuft, weil das eine hat nun mal, wie du es passend gesagt hast, eine Vorbelastung oder eine Vorermüdung, das andere nicht. Und der gravierendste Unterschied wird sicherlich sein, dass ich das eine perfekt vorbereitet mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern, entsprechend aufgewärmt und so weiter und so fort laufe, wohingegen dass der Marathon in einer Langdistanz halt einfach passiert, nachdem ich ja wirklich nicht einfach nur kleinste Vorbelastungen hatte, sondern Vorbelastungen, die, wenn ich da auch teilweise, jetzt will ich nicht hier den Fehler beschreien, aber wenn da nicht alles optimal gelaufen ist, die Auswirkung hinten drauf auf den Marathon natürlich noch umso viel größer ist, als das, was diese Herausforderung des Marathonlaufens sowieso schon mit sich bringt. Von daher ist ein bisschen Äpfel mit Birnen. Und deswegen finde ich es auch völlig normal, dass man sagt, das hat sich einfach echt anders angefühlt. Und jetzt werden manche sagen, nee, das in der Langdistanz war doch schlimmer, weil da war ich schon irgendwie glykogenverarmt, da hatte ich das Gefühl, dass mir die Energie gefehlt hat oder da haben mir die Füße sowieso schon wehgetan oder es war eh schon brüllend heiß oder auf dem Rad schon. Wohingegen man natürlich auch sagen muss, dass gerade in dem Bereich, in dem man sich da aufhält, und man kennt das auch aus dem, oder du kannst das ja auch gerne aus dem Training beschreiben, dann aus den letzten Wochen und Monaten. Aber wenn man den Marathon dann mit 15 Sekunden schneller zum Beispiel auf einen Kilometer läuft, um mal irgendwas jetzt gerade zu sagen, dann ist das vielleicht keine ganz gravierende Unterscheidung, aber schon so gravierend, dass man sagen kann, hey, das ist jetzt schon ganz schön doll. Das ist jetzt schon viel schneller als normalerweise. Und wenn ich das dann auch noch für 3-4 Stunden machen soll, dann ist das halt eine echt große Anforderung. Und dann gibt es natürlich noch genügend Nebenfaktoren, die dazu führen, dass, weil die Geschwindigkeit höher ist, fühlt es sich halt von der Intensität auch schwerer an, wird die Kohlenhydrataufnahme noch ein bisschen schwieriger, bin ich dann nicht am Essen und am Trinken. Klar, muss ich auch weniger, gar keine Frage, weil ich starte ja mit gefüllten Speichern. Aber trotzdem ist das halt natürlich so eine Sache, wo es auch noch, ich sag mal jetzt negativ, aber noch fragiler wird, das ganze Konstrukt, weil halt eben die Intensität auch nochmal so viel höher ist. Und man muss dann schon sagen, ganz klar, dass auch jetzt solche Intensitätsunterschiede, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind vor allen Dingen auch metabolisch, machen die einen Riesenunterschied. Ja, also wir müssen uns immer vorstellen, dass so diese ganzen Energiestoffwechselwege, die wir haben, zu Teilen auch exponentiell verlaufen. Und wir wissen, wie ein exponentieller Verlauf aussehen kann. Da kommt man dann wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, ich sage es jetzt mal sehr laienhaft, und dann wird man auf einmal feststellen, okay, mit nur 5% oder 10% mehr Intensität sieht die komplette Energiebereitstellung schon sehr deutlich anders aus. Und ja, damit hat man natürlich dann in der Situation auch zu kämpfen. So, und deswegen würde ich unterschreiben, dass sich das sehr anders anfühlen kann, weil man wirklich auch sagen muss, dass es natürlich Kernelemente gibt, die gleich sind. Ist klar, man muss 42 Kilometer zum Beispiel laufen, aber die sind dann doch sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, also ich würde auf gar keinen Fall einen Marathon in der Vorbereitung auf eine Langdistanz laufen, weil Verletzungsrisiko und so weiter, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf. Andersrum, finde ich, ist eine Triathlon-Saison, die jetzt so hinter den meisten von uns liegt oder größtenteils zumindest, ist eine super Grundlage, um danach ins Marathontraining zu starten oder Halbmarathontraining oder grundsätzlich nochmal einen Schwerpunkt in der dritten Disziplin zu legen. Wieso soll ich genau jetzt einen Laufschwerpunkt machen?
Und jetzt fange ich mit dem Entferntesten an, wo jetzt noch keiner mit gerechnet hat. Auch schon in der Vorbereitung auf die nächste Saison. Und das bringe ich deswegen an, weil, also zum einen gefällt mir die Idee immer sehr gut, dass man sagen kann, ich bereite mich jetzt in Anführungsstrichen intensivst auf eine Langdistanz vor. Und möchte das jetzt aber nicht 11 Monate im Jahr machen, sondern sage dann irgendwann so, jetzt habe ich die Langdistanz hinter mir und jetzt schraube ich das Ganze drumherum mal ein bisschen zurück. Also das kann, also in Form von Trainingsstunden zum Beispiel, sagen wir es mal so. Und das kann ja auch etwas sein, was mental zum Beispiel auch mal einen großen Vorteil mit sich bringen kann, zu sagen, okay, ich habe das jetzt sehr stringent durchgezogen. Ich habe da wirklich mit einer großen Ambition versucht, auch nicht gerade kleine Teile meines Lebens danach zu richten, mich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Jetzt will ich mal 2 Schritte zurückgehen, ja, und möchte einfach mal weniger Trainingsvolumen haben, will mal nicht so asketisch irgendwie vielleicht leben, wie ich das vorher gemacht habe, als ich auf viele Dinge geachtet habe. Und deswegen laufe ich jetzt, und jetzt ganz dicke Anführungsstriche, ne, aber nur mal einen Marathon und bereite mich darauf vor. So. Und warum das für gerade auch die nächste Saison total spannend ist, liegt an Folgendem. Wir müssen uns immer überlegen, dass, klar, Training ist immer irgendwie, ich habe einen Stressor geschaffen, ne, also Training, also Trainingsstress, wir sprechen ja auch oft von irgendwelchen Scores oder wie auch immer, aber ist ja auch wahrhaftig das, was passiert. Durch das Training löse ich einen Reiz aus und dieser Reiz führt immer in irgendeiner Form zu einer Anpassung. Und klar, je mehr Reize ich auslöse, desto vermeintlich mehr Anpassung habe ich dann, wenn das denn auch mit der Regeneration gut funktioniert und wenn die Anpassung auch wirklich stattfinden kann und wenn der Stress immer noch in Balance ist und so weiter und so fort. Und klar ist natürlich auch, wenn dieser Reiz fehlt, dann habe ich die Situation, dass natürlich die Anpassung auch geringer wird. So, und irgendwann wird es kommen, dass unsere Leistungsfähigkeit bei weniger Training als vorher auch sich dahingehend adaptiert, dass sie sich auf dieses dann doch eher niedrigere Niveau des Stresses halt wieder zurückschraubt, wenn man so möchte. Ja. Das ist total in Ordnung und das soll auch so sein, weil was eh nie funktioniert ist, dass das so ein linearer Verlauf nach oben ist, sage ich mal. Es wird nicht immer von Tag zu Tag zu Tag besser werden, sondern wir brauchen auch in jedem Trainingsblock mal eine Phase der Ruhe. Wir brauchen das auch in jeder Saison und wie auch immer. Das ist schon durchaus notwendig und macht auch Sinn. Was dann hinzukommt.
Niemand kann ja das ganze Jahr in Topform sein.
Das klappt auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn wir jetzt von der Langdistanz sprechen, sage ich immer wieder so, also das höchste der Gefühle für einen Age-Grouper ist zweimal im Jahr. Da kann man sich drauf einstellen, das wird man niemals häufiger schaffen. Und auch aus dem Profisport gesprochen, also dreimal im Jahr ist schon eine Sache, wo man sagen muss, boah, da muss schon eine Menge zusammenkommen. Und ob das immer Höchstform ist, selbst wenn man das gewinnt, das sei ja auch immer dahingestellt. Ne? Also das heißt ja dann trotzdem nicht, dass das jetzt gerade der Peak gewesen ist. So, wenn ich weniger Stress auslöse und die Anpassung sich auch ein Stückchen zurückschraubt, was wir haben wollen, dann gibt es immer unterschiedlichste Facetten, in denen das stattfindet. Also wir haben ja unterschiedliche Systeme im Körper, bei denen entweder der Stress zu einer Adaptation führt oder auch der vermeintlich weniger Stress, ja, oder das weniger Training auch wieder zu einer kleinen Rückkopplung führt. So. Und es gibt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel die physiologische Anpassung, die kardiologische Anpassung, die Anpassung, die anthropometrische in Bezug auf das Körpergewicht zum Beispiel. Das sind ja alles Sachen, das kennt man aus eigener Erfahrung. Das kann sich dann auch sehr zügig wieder nach oben hin anpassen, auch wenn das mal ein bisschen, ja, degeneriert ist, sage ich jetzt einfach mal. Und dann dauert das ein paar wenige Wochen und dann funktioniert das für gewöhnlich wieder recht gut. Also wenn du jetzt in 2024 nochmal vorhast, eine Langdistanz zu machen, dann wirst du, wenn du jetzt so gut über den Herbst kommst, wahrscheinlich auch schon sehr schnell feststellen, und das ist ein toller Nebeneffekt, finde ich, dass man vielleicht in das Training der nächsten Saison auch schon besser vorbereitet startet als in das Training der Vorsaison, wo man vielleicht noch nicht sich diesem Pensum irgendwie auferlegt hatte. Und das können ja, berichten ja auch viele Power and Pacer, die jetzt so seit 2-3 Jahren dabei sind. Das ist auch das, was ich immer selber sage, dass das erste Jahr ist schon gut. Das zweite und dritte ist meistens nochmal bedeutend viel vielversprechender, weil der Körper irgendwann immer besser weiß, wie er mit diesem Stress umzugehen hat und wie die Adaptation stattfindet und was Intensitäten im Training bedeutet und überhaupt, dass er mit dem Volumen, was man macht, auch nicht überfordert ist, etc. pp. So. All diese Anpassungen funktionieren also relativ zügig. Ja, da können wir uns sicher sein, dass selbst wenn wir am Ende einer Saison oder jetzt auch nach einer langen Distanz 4 Wochen die Füße hochlegen und gar nichts machen, dann klar wird physiologisch, um mal in Zahlen zu sprechen, aber dann wird unsere V2 Max im nächsten V2 Max-Test nicht mehr ganz so hoch sein, wie sie davor war. Dann wird unsere metabolische Leistungsfähigkeit, dann werden unsere Laktatkonzentrationen vielleicht auch wieder etwas höher liegen, weil unser Energiestoffwechsel sich ein Stück weit umgestellt hat. Auch kardiologisch werden wir vielleicht einen kleinen Rückgang haben in sowas wie Blutvolumina zum Beispiel, die wir vorher hergestellt haben. Mag alles sein, ist aber auch eine Sache, bei der man klar sagen muss, dass wir das in der Wissenschaft, wenn wir das sogenannte Wort Detraining verwenden, also wirklich jetzt einen Rückgang des Trainingszustandes, den wir vorher mal hatten, dann muss man immer sagen, dass egal bei welchen Faktoren wir jetzt gerade hier sind, das immer eine Sache ist, bei denen es viele, viele Wochen braucht, um wirklich von signifikanten Rückgängen zu sprechen. Eine Sache, die durchaus so ein bisschen sensibel zu handhaben ist, was so Anpassung, Stress und dann Stressreduzierung und, wenn man so will, Rückanpassung angeht, ist alles, was mit den passiven Strukturen zu tun hat, also Sehnen, Bänder und so weiter, weil die grundsätzlich die längste Anpassungszeit brauchen. Das ist, wenn wir, klassisches Beispiel, anfangen im Oktober die neue Power-and-Pace-Saison vorzubereiten, dann kennt das jeder, dass es gerade am Anfang immer mal wieder hier ein bisschen zwippert und man da ein bisschen was merkt und da zwickt es ein bisschen, weil hier merke ich es dann doch vielleicht mal kurz im Knie. Und wenn es, das muss ja nicht, um Gottes Willen, ne, irgendwie langfristig sein, aber es ist dann einfach, wenn man dann loslegt zu laufen, und wir machen das ja alles schon mal schon sehr behutsam, aber man kennt es trotzdem, die ersten 3-4 Läufe, und vielleicht schleicht sich irgendwas ein und vielleicht merkt man es dann irgendwo in der Hüfte oder hier und da und so weiter. Und gerade die passiven Strukturen brauchen immens viel Anpassungszeit. Also da kann man nicht einfach hingehen und aus dem Stand sagen, wir laufen jetzt mal los mit, ich sage jetzt mal einfach, 40 Kilometern in der Woche und machen da sehr zeitnah dann 50 und 60 raus, weil wir dann irgendwann auf jeden Fall Gefahr laufen, uns in irgendeiner Form zu verletzen oder irgendwelche Überlastungsschäden zu haben, mit denen wir jetzt gerade nicht umgehen können. So, und das gilt es zu vermeiden. Und der große Vorteil bei einem Laufschwerpunkt im Herbst zum Beispiel ist, dass wir unter all den positiven Einflüssen, ne? Also weniger Gesamttrainingsvolumen, ein bisschen mehr Zeit auch mal wieder für andere Sachen und so weiter und so fort, wenn wir das denn haben wollen, trotzdem diesem Problem aus dem Weg gehen, dass wir hier 3-4 Monate lang wenig bis vielleicht sogar gar nicht laufen, um dann wieder einzusteigen und dann eben genau mit diesen Problemen anzufangen, weil sich dann irgendwann der Effekt eingestellt hat, dass halt die ganzen Sehnen und Bänder, die ganzen passiven Strukturen sich entsprechend, ja, nach unten angepasst haben. Also ne, im Sinne von nicht mehr so leistungsfähig sind, nicht mehr so eine hohe Steifigkeit zum Beispiel mit sich bringen etc. pp. Und das ganze, gerade auch biomechanische Konstrukt, nicht mehr so eingespielt ist, wie es vorher vielleicht mal war. Und deswegen sehe ich auch in der Geschichte einen ganz großen Vorteil, neben all den Sachen, die wo wir jetzt gleich zu kommen. Ne, das ist natürlich toll, wenn man seine gewonnene Leistungsfähigkeit auch noch in einer anderen Disziplin jetzt irgendwie austragen kann. Aber ich finde vor allen Dingen auch auf die nächste Saison hin ist es immer eine sehr schöne Idee zu sagen, ich nehme mir noch einen Marathon vor, ich bereite mich auch darauf vor. Aber ich weiß halt auch, da kommen wir jetzt gerne zu, dass ich mit locker der Hälfte des Trainingsvolumens, wie ich es vorher gehabt habe, super hinkomme. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mit einbeziehen muss. Das sieht man auch an den Power and Pace Trainingsplänen, dass die Laufvolumina im Vergleich zum Trainingsplan vorher, den man dann hatte, sich nicht extrem viel ändern. Also man darf dann nicht erwarten, dass man von sonstigen, ich sag mal, vielleicht sogar 50, vielleicht sogar 60 Laufkilometer in der Woche auf einmal auf irgendwie 80, 90 oder 100 kommt, weil das viel zu doll wäre.
Ja.
Der größte Effekt, der sich einstellt für das Laufen, wenn wir die anderen beiden Teildisziplinen ein Stückchen zurückschalten, ist, dass wir bedeutend viel mehr Zeit zur Regeneration haben und sich das garantiert positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Und der Teil ist bedeutend viel wichtiger, als jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, 50% mehr zu trainieren im Laufen als vorher, um mal irgendeine Hausnummer zu sagen. Sondern es wird locker reichen, 10-20% mehr zu trainieren. Aber die anderen verbleibenden, ich sage jetzt einfach mal irgendwas zwischen 4-8 Stunden, die man sonst für andere Disziplinen aufgewandt hätte, halt sich entsprechend zu sparen und da Regeneration stattfinden zu lassen.
Ja. Bevor wir auf Umfang und Zeitraum und so weiter kommen, würde ich gern einmal besprechen, wer sich überhaupt welches Laufziel vornehmen sollte oder kann. Sprich, wenn ich jetzt eine Mitteldistanz gemacht habe oder eine Langdistanz, was ist dann mein geeignetes Laufziel?
Ganz egal. Kann jeder sich aussuchen, wer lustig ist.
Okay.
Nee, hat auch ganz viel, also sei ich ganz offen, hat ganz viel auch mit der Motivation zu tun, ob man das denn machen möchte, weil auch da muss man sagen, so wie sich der Marathon unterscheidet, zwischen einem Langdistanzmarathon hinten drauf gelaufen und einem isolierten Marathon, so unterscheidet sich zum Beispiel auch ein Marathon, wenn er in 3 Stunden gelaufen wird, zu einem Marathon, der in 4 Stunden gelaufen wird oder 4,5 Stunden gelaufen wird. Und jetzt bitte niemals falsch verstehen, aber wenn der Allrounder Lust hat, der es sonst gewohnt ist, maximal eine Mitteldistanz zu machen, und wenn der im Sommer seine Mitteldistanz gemacht hat und danach Lust hat, vielleicht doch noch einen Marathon zu laufen, dann soll er sich frei fühlen, das zu tun. Dann finde ich das völlig fein. Und dann ist er es von vorher gewohnt, seine 30 Kilometer in der Woche vielleicht zu laufen. Oder sagen wir mal im Durchschnitt, machen wir mal 20 bis 35. Irgendwo da wird er sich wiederfinden. Wenn er das Pensum nur gleich halten würde und er würde 35, sagen wir mal vielleicht 40 Kilometer in der Woche laufen, ja, dann wird er damit locker in der Lage, seinen Marathon hinterher zu laufen. Und dann wird er das auf jeden Fall hinkriegen, damit auch soliden Marathon zu finishen, wenn da genügend Qualität im Training ist. Und das ist mit den Plänen ja soweit gegeben, dann ist das auf jeden Fall eine passende Wochenkilometerzahl, von der ich denken würde, oder nicht denken würde, sondern von der ich sage, dass man damit auch am Ende gut und souverän einen Marathon laufen kann, in jedem Fall.
Ja.
Und deswegen, ich sag mal vorsichtig, also jetzt habe ich das eben so pauschal gesagt, jeder so, wie er lustig ist, wenn jetzt ein Mover, der normalerweise, also von unserer Kategorie des Movers, wenn das bis dato, das ist ja eine Kategorie gewesen, die wir eingeführt haben, wo wir gesagt haben, der bereitet sich gar nicht mal unbedingt spezifisch auf einen Wettkampf vor. Da denke ich auch, wenn ein Mover irgendwann dann doch Lust gekriegt hat, mal sich für eine olympische Distanz anzumelden und das zu machen, dann bin ich mir sicher, dass das auch okay gut funktionieren kann und dass das auch reicht, um mit dem Training mit viel Spaß einen Triathlon zu beenden. Der Weg von da zu einem Marathon ist jetzt schon relativ weit, was aber wieder einzig und allein an der Differenz im Training liegt. Also der Mover hat dann vielleicht eher seine 2 Läufe, maximal 3 Läufe in der Woche gehabt. Die waren dann alle eher um die vielleicht, also im Schnitt zusammen, ne, wenn das vielleicht 20 Kilometer dann gewesen sind. Und da würde ich dann sagen, okay, so mit 20 Wochenkilometern laufen, dann irgendwann einen Marathon zu laufen, das ist dann schon eine etwas größere Lücke. Ist ja auch immer ein bisschen die Frage der Historie, der Ambition für den Marathon und so weiter. Das gehört ja dazu. Ne? Es gibt auch Mover, die sind vielleicht früher mal Marathon gelaufen und die wollten dann irgendwann zum Triathlon wechseln. Da ist das dann natürlich eine andere Herausforderung. Aber das alles Entscheidende ist eigentlich immer die Frage nach dem, was man bisher an auch Wochenkilometern im Laufen zum Beispiel gewohnt war und sich dann immer vor Augen halten, ob dann diese, von denen ich eben gesprochen habe, so 10-20% mehr vielleicht, ob man die gut handeln kann und ob die reichen, um am Ende dann einen Marathon zu laufen. So, und wenn jetzt jemand mit 20 Wochenkilometern sagt, selbst 20% mehr, dann bin ich bei 24 Wochenkilometern. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn jetzt jemand 30, 35 Kilometer in der Woche gelaufen ist, daraus 40 macht oder ganz ehrlich, es selbst bei 35 beibehält, dann würde ich immer noch sagen, 35 Kilometer, das sind 4 solide Läufe in der Woche, wo man gute Qualität einbauen kann und wo man sich super auf einen Marathon mit vorbereiten kann.
Ja, ich würde es auch so ein bisschen auf die Wettkampfdauer beziehen, die man so gewöhnt ist. Und wenn ich jetzt eine olympische Distanz gemacht habe und irgendwie so ein bisschen einen Laufhintergrund vielleicht habe, dann habe ich, also bin ich in der Lage, um und bei 3 Stunden Sport am Stück zu machen, dann bin ich davon überzeugt, dass man dann auch einen Marathon laufen kann mit entsprechendem Training und nicht, wenn ich gerade erst überhaupt mit Sport begonnen habe.
Genau, und hinzu kommt ja dann auch so ein bisschen, es gelten dann ja auch wieder, das kennt jeder, ne, von jeder Mitteldistanz und Langdistanz, wir reden immer über Training, aber es geht ja nicht nur um Training, sondern es geht auch um die Umsetzung am Tag selber. Und wenn ich anpeile, einen Marathon solide zu finishen und ich jetzt vielleicht nicht der erfahrenste Marathonläufer bin oder auch noch relativ neu im Triathlon bin oder sowas und jetzt peile ich vielleicht an eine Zielzeit von, ich sag jetzt mal, 4,5 Stunden zum Beispiel, dann ist das Training eine Sache, klar, ne, wir brauchen irgendwie kontinuierliche Laufkilometer, wir brauchen auch eine gute Qualität im Training, haben wir gerade drüber gesprochen, dann geht es aber natürlich auch ganz viel um den Wettkampftag selber, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir sagen müssen, wenn diese 4,5 Stunden größtenteils Spaß machen sollen und das zu einem coolen Finish kommen soll, dann ist jetzt wieder die Verpflegung wichtig, ne? Wie bei einer Mittel- oder Langdistanz auch. Dann ist wieder die Flüssigkeitsversorgung wichtig. Dann ist vielleicht auch ein bisschen das Pacing wichtig, dass man sich da ordentlich einsortiert und dann kann das wunderbar funktionieren.
Ja, okay. Dann haben wir uns jetzt alle das richtige und passende Ziel ausgesucht. Jetzt geht's an die Umsetzung. Wie schaffen wir den Übergang vom Triathlon zum Lauftraining und worauf kommt es dann in der spezifischen Vorbereitung an?
Also, es braucht für den Übergang jetzt gar nicht mal viel. Ich sag mal, die Frage ist natürlich immer erstmal, was habe ich da gerade gemacht? Wenn das jetzt eine ambitionierte Mitteldistanz oder ein Langdistanz-Finish gewesen ist, dann kann man ja erstmal hingehen und sagen, hey, ganz entscheidend wichtig ist, sich davon gut zu erholen. Und gut zu erholen heißt jetzt nicht einfach nur, den Muskelkater loszuwerden und die Treppe nicht mehr rückwärts laufen zu müssen, sondern gut erholen heißt vor allen Dingen auch, dass man sich auch ein Stück weit vom Kopf her gut erholt und an irgendeinen Punkt kommt, wo man sagen kann, ich habe jetzt das Rennen hier verarbeitet, das hat Spaß gemacht oder ich habe vielleicht was gefunden, was ich beim nächsten Mal besser machen will oder wie auch immer, ganz egal. Und sich in jedem Falle so zu erholen, dass man irgendwann wieder sagen kann, und das ist natürlich eine sehr individuelle Auslegung, jetzt habe ich wieder Lust auf irgendwas Strukturiertes. Ja, also jetzt möchte ich vielleicht, es gibt ja, also ich habe alles erlebt, ne? Es gibt Leute, die brauchen einen Trainingsplan für den Tag danach, damit da dann schon draufsteht, roll dich 2 Stunden locker aus und mach dann 3 Ruhetage in Folge. Und wenn es nicht im Plan steht, dann setzt die Leute unter Druck, dass sie dann keinen Ruhetag machen können, wenn nichts im Plan steht, obwohl nichts im Plan steht. Aber also das meine ich ganz ernst und das meine ich auch völlig verständlich, ne? Also ich will das nicht, soll nicht ironisch klingen oder sarkastisch oder irgendwas, sondern ich kann das total gut nachvollziehen. Und genau, dann ist die Frage, wann man wieder vom Kopf her vor allen Dingen auch in der Lage ist, sich mental in das nächste Projekt zu begeben und sich jetzt wieder auf irgendwas vorzubereiten. Weil da gehört ja auch nicht nur zu, dass man jetzt irgendwie läuft, sondern da gehört auch zu, dass man seinen Tagesablauf strukturiert. Da gehört auch dazu, dass man sich vielleicht schon mal Gedanken über den Marathon macht. Dann macht man sich auch immer Gedanken um sowas wie, naja, in welcher Zeit laufe ich den denn? Und überhaupt, wie sieht vielleicht die Anreise aus? Wann ist das Ding? Wie viel Zeit habe ich noch bis dahin? Kann ich das trainieren oder fahre ich noch mal in Urlaub? Das sind ja gängige Fragen, die sich dann einfach jeder mehr oder weniger stellen wird. Und deswegen glaube ich...
Kleiner Teaser dazu schon mal. Wir haben uns verabredet für eine Podcast-Aufnahme zu dem Thema Richtung Herbst. Also wenn alles vorbei ist.
Ja, genau.
Sprechen wir drüber, wie man sich mental erholt.
Ja, richtig, genau. Weil das halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, ich brauche einen nächsten Tag einen Plan. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, jetzt möchte ich mal gerade echt mal 2-3 Wochen irgendwie hier die Füße hochlegen. Und das Einzige, was dann ja eigentlich wichtig ist, ich mag es immer ganz gerne, dann so die Zeitrechnung von hinten zu beginnen, dass man am Ende trotzdem noch einen passenden Zeitraum, Plan, eine passende Idee hat oder wie auch immer wir es nennen wollen, um sich dann souverän auf so einen Marathon vorzubereiten. Ja, ist dann ja schon so, Das erfordert nochmal ein bisschen spezifisches Training. Und dann würde ich aber auch sagen, also für Leute, die jetzt wirklich, ich mache das jetzt mal pauschal, das ist jetzt sehr schwierig, da jede einzelne Kategorie oder jeden einzelnen Wettkampf oder jede einzelne Zielzeit in einem Wettkampf zu unterscheiden. Aber ich sag mal, wenn man irgendwie 2 bis 3 Monate Vorbereitungszeit hat für einen Marathon und dann reicht das entsprechend aus, um das Ding am Ende gut zu finishen. So, und dann, ja, ne, das meine ich mit von hinten aufziehen, dass wenn man jetzt einen Hauptwettkampf hat, der ist, weiß ich nicht, Anfang Juli und der Marathon ist Anfang Oktober als Beispiel, dann liegen dazwischen genau 3 Monate, dann würde ich sagen, kann man ganz getrost 2, 3 Wochen die Füße hochlegen und gar nichts machen im Zweifelsfall und absolut Katharsis walten lassen und sich dann immer noch gut auf den Marathon vorbereiten. Das klappt ja in jedem Fall. Genau. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, auch den Startpunkt zu erwischen, weil ich finde, das ist immer eine relativ sensible Zeit, ne, nach einem Wettkampf-Highlight sich irgendwann in die Vorbereitung für das nächste Wettkampf-Highlight zu begeben. Das ist dann schon etwas, wo ja auch mental eine Menge passiert. Ne? Man ist dieses aus der alten Vorbereitungssituation raus, dass man sich auf eine Langdistanz vorbereitet hat, man hat das dann geschafft, man freut sich oder wie auch immer, gemischte Gefühle vielleicht ja auch oder vielleicht hat man sich auch geärgert, weiß ich nicht, hoffentlich nicht. Und dann halt diesen Punkt zu finden, dass man sich jetzt wieder auf eine andere Sache fokussiert und das ist halt sehr spannend, finde ich. Und dann geht's los und dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann darf man nicht denken, dass das Training wahnsinnig groß sich unterscheidet. Wie gesagt, wenn man sich die Power-and-Pace-Pläne anguckt, dann ist das so, dass wenn bis dato ein Qualifier seine, wie gesagt, 60 Kilometer die Woche gelaufen ist, also hin und wieder mal, jetzt nicht im Durchschnitt, um Gottes Willen, aber das stellt sich ja von selber auf, ne, dass wir dann von irgendwie 3, 4 Laufeinheiten oder dann vielleicht auch 4 oder 5 sprechen in einer Woche. Aber wir müssen immer die Grundprinzipien einhalten, die wichtig sind, um Adaptation stattfinden zu lassen. Wir brauchen eine entsprechende Ruhezeit. Wir können, also es gibt dann auch, da legt ja wahrscheinlich jeder Coach seine Regeln auch anders aus, aber ich habe noch nie jemanden 4 Tage in Folge laufen lassen. Das hat es garantiert noch nie gegeben, sondern es sind maximal 3 und 3 auch garantiert nur einmal die Woche. Das versuche ich eigentlich auch nicht zu vermeiden, das meine ich damit nicht, aber dann muss schon auch eine Sinnhaftigkeit hinter diesen 3 Tagen stehen. Die müssen im Kontext auch sinnvoll aufgebaut sein, dass man das machen kann. Und wie gesagt, ansonsten ist der ganz, ganz große Vorteil, dass man mehr Zeit zu regenerieren hat und sicherlich natürlich auch jede Laufeinheit ein Stück weit frischer startet. Also du weißt das besser als ich, aber die Laufeinheit am Sonntag, die, weiß ich nicht, Stunde 15, 1,5 Stunden, die fühlen sich einfach auch nach einer 3-stündigen intensiven Radausfahrt nochmal anders an, als wenn man die 3-stündige intensive Radeinheit nicht gehabt hat.
Absolut.
Und das ist sicherlich auch natürlich ein großer Vorteil jetzt im Training, dass man sich zum Beispiel selten Gedanken machen muss über Energieverfügbarkeiten. Ist normalerweise in der Vorbereitung auf eine Langdistanz echt eine große Herausforderung, dass man sagt, pauschal 15 Stunden Training die Woche, bei normaler Alltagsbelastung in Form von Beruf, Familie, was auch immer, dass man dann auch in der Lage ist, wirklich entsprechend viel Energie zuzuführen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist dann irgendwas, wo wir sagen müssen, beim Marathontraining brauchen wir uns dafür gewöhnlich relativ wenig Sorgen machen, weil wir deutlich viel mehr Zeit haben und vor allen Dingen auch halt viel geringere Anforderungen an das Training für einen Marathon in puncto Energieverfügbarkeit haben, als wir das normalerweise im zum Beispiel Langdistanz-Triathlon haben.
Ja, gleichzeitig haben wir ja auch bei den Power-and-Pace-Plänen sowohl Pläne ohne Radfahren und Schwimmen, also einfach nur das Lauftraining, wenn man sich darauf fokussieren will, und mit Schwimmen und Radfahren. Wo siehst du da die Vor- und Nachteile beider Varianten?
Also ich würde nie irgendwem irgendwas verbieten. Also selbst wenn man sagt, ich picke mir jetzt nur den Plan raus, wo Laufen drin steht und ich bewege mich nebenher mit Schwimmen und Radfahren, so wie es mir gerade taugt. Also sinngemäß picke ich mir die Rosinen raus, mache das, was ich noch ambitioniert machen will. Das mache ich jetzt, gehe ich jetzt strukturiert an mit einem Marathonplan, wo ausschließlich Laufen drin steht und beim Rest schaue ich einfach mal. Und das finde ich total super, weil ich auch gleichzeitig sagen kann, dass die Pläne mit Radfahren und Schwimmen, die sind ganz klar so, dass man da nicht erwarten darf, dass da im Radfahren wahnsinnig viel passiert. Das sind in beiden Disziplinen ist das, ja, wie auch immer man das nennen will, aber irgendeine Form von Erhaltungstraining. Ja. Und da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ich nehme den Plan mit Radfahren und Schwimmen und wenn ich den Marathon nicht machen kann, dann fahre ich an dem Tag ein großes Radrennen oder sowas in der Art, weil ich bin auch in der Disziplin super vorbereitet. So klappt das leider nicht. Weil da muss man wirklich sagen, ich gehe dahin, schreibe den Trainingsplan, der hat das klare Ziel, auf einen Halbmarathon, einen Marathon, einen schnellen Zehner, was auch immer, was vorzubereiten. Und ich sag's mal so salopp, aber der Rest ist dann Beiwerk. Ja, und der Rest ist dann irgendwas, wo man sagen kann, das macht Spaß zur Abwechslung bestenfalls, hat natürlich auch Vorteile, muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Wenn man das Wassergefühl nicht komplett verliert über den Herbst, ist das auch toll. Wenn man bei gutem Wetter weiterhin Rad fährt, macht das auch wahnsinnig viel Spaß und so, also das ist super. Aber klar ist auch, das Volumen ist deutlich reduziert. Es gibt viel weniger spezifisches Training. Es gibt auch kein sehr intensives oder hochintensives Training, weil das alles natürlich wieder Dinge wären, die das eigentliche Ziel der Marathonvorbereitung oder der Halbmarathonvorbereitung oder der Zehnervorbereitung ja irgendwie auch wieder ein Stück weit riskieren würden. Also warum soll ich mir den Stress machen, irgendwelche IE-Intervalle zu fahren an einem Samstag, bevor ich nachmittags den Lauf habe, der jetzt gerade das eigentliche Trainingsziel für meine Vorbereitung auf den Marathon ist zum Beispiel. Das würde ich jetzt, da würde ich den Sinn nicht hintersehen. Und deswegen ist der Rest, wie gesagt, ich sage jetzt mal, ambitioniertes, nettes Beiwerk, um weiterhin in Bewegung zu bleiben, viele Haltungstraining zu haben, da eben keine großen Detrainingseffekte zu haben, mit den genannten Vorteilen, ne, egal ob es jetzt das Wassergefühl ist oder auch, was ich persönlich immer sehr gut finde, ich finde, so ein gesundes Radtraining, ich sage es jetzt trotzdem mal als Training, aber das kann ja auch immer super helfen, um sich aktiv zu erholen. Ne? Also manchmal fühlt sich ja wirklich auch ein Ruhetag besser an, gerade jetzt, wenn man dann, weiß ich nicht, vielleicht 2, 3 Lauftage hinter sich hat in Folge, dass man dann irgendwann am nächsten Tag eine Runde Rad fährt und die Regeneration tendenziell besser abläuft, als wenn man da jetzt lediglich gar nichts gemacht hätte. Und genau, das ist aber auch gleichzeitig alles. Also das da darin liegt der Unterschied.
Ja. Das Gleiche gilt fürs Schwimmen auch, finde ich. Also das finde ich immer wieder beeindruckend, wie gut sich Beine anfühlen können, wenn sie mal im Wasser waren. Der ja. Weg zum Schwimmbad ist dann die größere Hürde.
Ja, total. Absolut. Ja. Und jetzt kommt hinzu, wenn man dann wieder an die Brutto-Trainingszeit denkt und so weiter und so fort. Also ich finde dann immer, sich zum Beispiel beibehält, weiter Freiwasser zu schwimmen, wenn einem das Spaß macht, toll, ne? Super Sache, kann man vielleicht auch mit dem Laufen verbinden. Aber wenn es jetzt dann darum geht, irgendwie, wie schon gesagt, irgendwelche spezifischen Dinge zu machen, dann ja, würde ich da jetzt nicht so richtig den Sinn hintersehen.
Okay, also ich verfolge mit zusätzlichem Rad- und Schwimmtraining dann an der Stelle keine physiologischen Ziele mehr oder so in einer Marathonvorbereitung.
Völlig korrekt.
Alles klar. Thema Umfänge haben wir schon kurz angerissen. Inwiefern werden die erhöht und was wäre so das Maximum, sowohl pro Woche als auch in einzelnen Einheiten? Und dann kommen wir so langsam zum Thema langer Lauf.
Nee, also wie ich es eben schon gesagt habe, so groß würde ich das gar nicht sehen, weil man muss sich halt immer überlegen, es braucht auch nicht zwangsläufig mehr, um sich gut vorzubereiten. Es geht dann eher auch vor allen Dingen über die Qualität. Das Mehr an Regeneration ist der große Vorteil und wird alleine schon dazu führen, dass man sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen besser anpasst, als man das eh schon gemacht hätte. Deswegen, wie ich es gerade gesagt habe, so in Richtung 10-20%, also wer normalerweise irgendwie 50-60 Kilometer die läuft, dann vielleicht auch mal 60-70 zu laufen, wobei das echt schon auch, das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist echt eine Menge Holz, ja. Ich mache vielleicht mal das Beispiel, wer normalerweise 40, 50 Kilometer die Woche läuft, wird niemals, niemals, niemals mehr als 60 Kilometer in der Woche laufen müssen. Ja. Auch wenn er sich spezifisch auf einen Marathon vorbereitet, um das mal so zu sagen. Weil man da auch wieder ganz klar sagen muss, dass wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen dürfen. Also wenn ich hingehe und sage, die Regeneration ist besser, ja, oder ist, ja, besser ist ja falsch, aber die Möglichkeit zur Regeneration ist dadurch besser, als dass wir mehr Zeit haben, um uns zu erholen, eine bessere Versorgung rund um jede einzelne Einheit haben, deswegen halt einen geringeren Stress auch haben, also jetzt dann im Positiven, ne, den wir trotzdem haben wollen als Stress für die Anpassung, den haben wir natürlich weiterhin und so weiter und so fort. So, und das ist der Vorteil, wenn man sich jetzt, ich sage jetzt einfach, 6 Stunden Schwimm- und Radtraining spart. Gleichzeitig können wir aber nicht hingehen und können sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Trainingszeit und packen die oben drauf und laufen das, weil wir müssen uns überlegen, dass das, wo ich eben vor allen Dingen von gesprochen habe, über die passiven Strukturen und so weiter, irgendwas ist, was die ja gar nicht gewohnt sind. Ich kann jetzt nicht auf einmal 30, 40 Kilometer mehr die Woche laufen, weil ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch irgendwas kaputt geht, die ist halt relativ groß. So. Und da kann ich leider auch nicht gegenüberstellen, dass ich mehr Zeit zur Regeneration habe, weil das ganz unterschiedliche Systeme sind, ne? Also wir erholen uns vielleicht energetisch besser oder wir haben etwas weniger energetischen Anspruch an das Training, wie ich das eben gesagt habe, in puncto Energieverfügbarkeit. Wir können dann aber nicht einfach hingehen und sagen, okay, für die passiven Strukturen machen wir es aber so, dass wir jetzt mal 50% mehr trainieren als vorher. Das ist, wie gesagt, Äpfel mit Birnen. Das ist Regeneration, Stress und Adaptation für sehr unterschiedliche Systeme. Und deswegen klappt da keine Gegenüberstellung. Und dann würde ich klar sagen, 10-20% ist, oder sagen wir mal 20%, vielleicht irgendwie ganz grob als Richtschnur. Das ist irgendwas, wo man sagen kann, dass man das gut verkraftet, jetzt auch darüber, dass man vorher, ne, oder vielleicht etwas Trainingsvolumen im Allgemeinen gespart hat. Aber das war es dann auch. Also da großartig mehr rauszumachen, macht gar keinen Sinn. Das ist ja, also da würde ich auch keinen Vorteil drin sehen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das Risiko um ein Vielfaches größer ist als der Ertrag, der dann stattfindet. Und genau, wenn wir dann bei einzelnen Einheiten sind, also das wird auf das, ich würde sagen, dass sich das auf den Umfang einer einzelnen Einheit gar nicht auswirken wird. Nur weil man sich jetzt spezifisch auf einen Marathon vorbereitet, wird man nicht statt 2 Stunden jetzt auf einmal 3 Stunden laufen. Die Frage ist nur vielleicht, mit welcher Häufigkeit längere Einheiten dann im Training vorkommen. Also an einem gängigen Triathlon-Trainingswochenende, sage ich mal, da ist es nicht leicht, an jedem Wochenende einen 1,5- bis 2-stündigen Lauf einzubauen, weil man ja gleichzeitig vielleicht auch noch einen Schwerpunkt hat im Radfahren, weil man ja vielleicht auch noch 2 Trainingseinheiten an dem Tag hat, weil man freitags im Becken ist und sonntags im Freiwasser oder sowas. Das heißt, die Kombination ist nicht die einfachste. Wenn ich jetzt mich nur in Anführungsstrichen auf einen Marathon vorbereite, dann kann ich vielleicht jede Woche hingehen und sagen, hey, sonntags ist mein Tag für einen langen Lauf. Ne, da laufe ich jetzt, egal, 1,5-2 Stunden, weil ich weiß, Montag, Dienstag kann ich aber auch Ruhetage machen und da gehe vielleicht ein kleines bisschen mich aktiv erholen beim Schwimmen und beim Radfahren. Und das ist natürlich einfach strategisch viel einfacher, weil ja der Rest drumherum halt einfach nicht mitbedacht werden muss. Und deswegen, die einzelnen Einheiten werden nicht zwangsläufig länger, vielleicht ist die Häufigkeit ein bisschen größer, sowohl von einzelnen Laufeinheiten in der Woche, also auch da, man wird selten in einem Triathlonplan bei mir 5 Einheiten, also 5 Laufeinheiten in der Woche finden. Das ist bei einem Marathonplan aber durchaus möglich. Und das Gleiche ist dann eben mit der Häufigkeit der längeren Einheiten. Wenn wir jetzt hier so bei 1,5 bis 2 Stunden sind, sage ich mal, dann ist das vielleicht normalerweise irgendwas, was natürlich partiell mal drin vorkommt, keine Frage, aber was man jetzt nicht jede Woche finden würde.
Genau. Aber also wenn ich jetzt zum Beispiel als Finisher im Triathlon-Training 3-mal pro Woche gelaufen bin, dann laufe ich jetzt im Marathon-Training natürlich nicht 6-mal.
Richtig, dann laufe ich vielleicht 4-mal und ganz, ganz vielleicht auch hin und wieder mal 5-mal. Genau, weil ich bin ja vorher vielleicht auch in meinem Langdistanzplan hin und wieder mal 4-mal gelaufen, das mag sein. Aber das hat dann ja ganz häufig auch organisatorische Gründe, dass man das am Wochenende einfach besser machen kann. Ne? Da kann man dann vielleicht hingehen und sagen, ich kann freitags immer noch eine Runde schwimmen gehen, gehe abends laufen, gehe samstags eine Runde Radfahren und danach laufen und sonntags mache ich meinen langen Lauf zum Beispiel. Das ist ja eine Kombination, die gut funktioniert. Und da habe ich ja nicht die Herausforderung, dass ich an dem gleichen Wochenende auch irgendwie 6 Stunden noch Radfahren möchte oder sowas an 2 Tagen, was dann wieder die Herausforderung, gerade auch energetisch und Co., halt entsprechend mit sich bringt.
Ja. Bevor wir zum Long Run nochmal explizit kommen, wie lang der sein sollte, was ich dabei beachten sollte und so weiter und wie lange er vielleicht auch nicht sein sollte, hattest du das Thema Gesamtkontext schon einmal angerissen, da würde ich gerne nochmal weiter drüber sprechen. Wie sieht der Gesamtkontext eines guten Lauftrainingsplans aus und also mit 2 Lauftagen in Folge oder maximal 3 und inwiefern kann ich das abwandeln oder auch nicht, um die Ziele einzuhalten?
Ja, das ist ja immer, also wenn ich von Kontext spreche, dann ist das immer so eines meiner wichtigsten Schlagworte, sage ich jetzt vielleicht mal, wenn es darum geht, auch am Ende Trainingsqualität zu beschreiben. Wir müssen uns bei Trainingsqualität immer 2 Fragen stellen. Warum mache ich das gerade und wie mache ich das gerade? Das sind die beiden entscheidenden Fragen. So, und wenn ich jetzt am Sonntag einen Long Run anstehen habe, beispielsweise, dann muss ich mich fragen, warum mache ich das jetzt gerade? Und dann kann ich mir gleichzeitig Gedanken darüber machen, um vor allen Dingen diese Frage Nummer 1 zu beantworten, warum tue ich das, wie muss ich das umsetzen, damit ich halt den bestmöglichen Output auch aus dieser Trainingseinheit heraus bekomme. So, und wenn wir jetzt von Kontext sprechen, dann gibt es natürlich extrem viele Varianten, wie ein Kontext aussehen kann. Ein Kontext kann sowas sein wie, ich mache am weiß ich nicht, am Samstag einen intensiven, etwas längeren Lauf und am Sonntag laufe ich vielleicht mit ein paar weniger Kohlenhydraten zum Frühstück, dann ist der Kontext darin bestehend, dass ich am Vortag schon mal für eine leichte Entleerung der Kohlenhydratspeicher gesorgt habe, um dann am Sonntag eben nicht mit vollständig gefüllten Kohlenhydratspeichern loszulaufen, um gegebenenfalls, das ist jetzt sehr viel Konjunktiv, meinen Fettstoffwechsel etwas besser zu trainieren, als ich das eigentlich getan hätte. Also das ist so, das wäre jetzt ein Beispiel für einen Kontext von zwei verschiedenen Einheiten. Und das gibt's natürlich in sehr ausgeprägter Variante. Also da, das kann man jetzt natürlich hundertfach weiter stricken, wie da gewisse Kontexte aussehen könnten und was ich mit diesem, mit dem Kontext aus zwei oder drei Einheiten in der Kombination erreichen wollen würde. Man muss aber auch immer ganz klar sagen, dass bei einem, sagen wir jetzt mal Marathontraining, nehmen wir mal die längste Disziplin vom Laufen jetzt hier, im Vergleich zu einem Langdistanztraining, dass es deutlich einfacher ist, zum einen vielleicht einen Kontext herzustellen, es aber auch deutlich weniger riskant ist, wenn man diesen eigentlich geplanten Kontext mal verändern will. Ja, beim, wenn ich jetzt hingehe und ich mache jetzt ein kontroverses Beispiel und ich habe jetzt eine Langdistanz, ein Langdistanztraining und ich überlege mir, der Kontext eines Wochenendes, Freitag, Samstag, Sonntag, Ruhetag am Donnerstag vorausgesetzt oder ruhigerer Tag am Donnerstag vorausgesetzt, sagen wir jetzt einfach, ja. Also wir starten relativ frisch in dieses Wochenende und das ist kein Kontext am dritten Wochenende eines Belastungszykluses zum Beispiel. Dann gehe ich ja vielleicht hin und sage, je früher die Einheit kommt an diesem Wochenende, desto eher kann ich noch Intensität da reinpacken, weil je vorermüdeter ich bin, desto mehr verliere ich vielleicht Trainingsqualität in der Umsetzung, also bei der Frage nach dem Wie, im Zuge meines Kontexts. So, und wenn ich jetzt einen Triathlon-Langdistanz-Training habe, ich habe diesen Freitag, Samstag, Sonntag, dann werde ich nicht Freitag locker trainieren, Samstag noch lockerer trainieren, um dann am Sonntag in zwei von drei Disziplinen irgendwie eine wahnsinnig intensive Einheit anstehen zu haben. Das wird relativ wenig Sinn machen, ne? Dann ist der mögliche Kontext einer intensiven vorgeschalteten Einheit verloren gegangen zu dem, was dann danach kommt. Dann habe ich eine Vorermüdung gehabt über zwei Tage mit ordentlich Umfang, wo ich vielleicht sagen muss, ja, vielleicht wollte ich das für das Intensive, aber zugegeben fallen mir relativ wenig Kontexte ein, wo ich sagen würde, dass eine gewisse Vorbelastung oder Vorermüdung oder reduzierte Kohlenhydratspeicher oder auch schon leicht dicke Beine oder alles, was damit einhergeht, irgendwie vorteilhaft sein kann für ein qualitatives, intensives Training zum Beispiel.
Das ist ja eigentlich alles, was man nicht haben will.
Genau, deswegen glaube ich, oder ist es in den sehr häufigsten Fällen eine Sache, die man so nicht wählen würde, um einen Kontext herzustellen. Wenn ich jetzt beim Laufen bin, da kann ich das ein bisschen entspannter sehen, weil natürlich sämtliche Auswirkungen, die ich habe, um einen Kontext herzustellen, gar nicht so großartig gegeben sind. Also wenn ich jetzt, ich greife mein Beispiel von eben wieder auf, ich habe am Samstag einen intensiveren Lauf, ja, da darf ich ja nicht erwarten, dass dieser intensive Lauf jetzt meine Kohlenhydratspeicher ansatzweise so reduziert wie einen Trainingstag mit 4 Stunden intensivem Radfahren zum Beispiel. Das kann gar nicht funktionieren. Ich kann nicht das Vierfache an Energie oder an Kohlenhydraten verbrauchen beim Laufen, wie ich beim Radfahren verbrauche. Also werde ich die Speicher nicht so doll reduzieren. Also werde ich am nächsten Tag mit dann doch, also je nachdem natürlich, wie ich mich ernähre, klar, aber um jetzt mal kurz bei dem Beispiel zu bleiben, noch mit einer anderen Füllung der Kohlenhydratspeicher starten, als wie wenn ich am Tag vorher einen Tag mit 6 Stunden Training gehabt hätte, zum Beispiel.
Ja.
So, und deswegen ist das, ich sag mal jetzt Risiko, das ist eigentlich schon fast zu negativ das Wort, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt irgendwas verändert, wo man sagen würde, oh Gott, das war jetzt aber todeswichtig, das ist jetzt beim Laufen nicht so ganz groß gegeben. Ich meine, jeder, ganz ehrlich, der schon mal gelaufen ist, der wird zustimmen, dass er ungerne samstags den langen Lauf machen würde, um dann am Sonntag irgendwelche Schwellenintervalle darauf laufen zu wollen. Also das ist ja selten so, dass man das möchte, weil ja nach so einem langen Lauf erstmal einfach vielleicht eine gewisse Erholung zu haben, einen Ruhetag einzubauen oder wie auch immer oder vielleicht wirklich nur einen ganz lockeren, kurzen Lauf, ist ja alleine schon vom Wohlbefinden irgendwas, was deutlich mehr Sinn machen würde. Deswegen wird man das auch selber dann irgendwie arrangieren können. Passendes Beispiel für eine Verschiebung, wenn jetzt an diesem besagten Wochenende vielleicht in Anführungsstrichen nur 2 Laufeinheiten anstehen. Und das, ich weiß, dass das ja in vielen Plänen so vorkommt, weil da zum Beispiel auch 2 Ruhetage in Folge stattfinden, ne? Also im Sinne von Montag Ruhetag, Dienstag Mittwoch aufeinanderfolgend laufen, Donnerstag Freitag Ruhetag, Samstag Sonntag laufen. Mhm. Kann ja eine super schöne Trainingswoche sein. So, und wenn man jetzt statt des Samstags den Freitag zum Lauftag macht und dafür am Samstag Ruhetag macht oder dann sagt, hey, ich mache jetzt hier einen Laufruhetag, weil ich aber hier mit den Trainingskolleginnen noch 3 Stunden Radfahren gehen will, ja, super. Und da bitte auch keine Sorgen machen. Also aus einem 2-Tages-Block am Ende 2 einzelne Tage mit einem Tag dazwischen zu machen, da darf man jetzt nicht so streng sein und sagen, oh Gott, da geht aber irgendein wichtiger Trainingskontext verloren, weil, ne, also so dramatisch ist es beim Laufen wahrlich nicht. Von daher kann man das getrost machen und darf dann vielleicht auch das Training lieber nach dem Faktor Organisation, Spaß, ne, Sozialleben mit den Trainingskolleginnen machen und so weiter. Das macht dann meistens mehr Sinn, als zu denken, dass da irgendwas hintersteckt an großem trainingswissenschaftlichen Geheimnis, was man da jetzt gerade durchbrochen hat am Ende.
Ja, und auch wenn ich das durchbreche, muss der lange Lauf trotzdem nicht länger als 2 Stunden sein.
Also bei der Frage nach dem langen Lauf sind wir jetzt auch da in der Situation, dass wir unterscheiden müssen, was für einen Marathon wir da gerade laufen. Und ich sag mal, jeder, der hier schon mal hin und wieder den Podcast gehört hat, wenn ich über lange Laufe schwadroniere, dann sage ich auch immer da, dass der lange Lauf, den ich im Training mache, relativ wenig mit dem langen Lauf zu tun hat, den ich bei einer Langdistanz laufen muss. Weil auch da kommen ähnliche Argumente zu Trage, als dass ich den Lauf im Training ja gegebenenfalls mache mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern und ich den Lauf bei einer Langdistanz selten machen werde mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern, weil ich habe vorher nochmal irgendwie eine gewisse Vorbelastung, die ich da machen musste. Und deswegen ist der Erkenntnisgewinn von dem einen zu dem anderen, der kann da sein. Ich beschreibe ja auch immer gerne, dass das halt ganz viel auch mentale Einflüsse hat, ob man jetzt irgendwie diese 2 Stunden Schallmauer oder wegen mir die 2,5-stündige Schallmauer mal durchbrechen wollen würde, damit man einfach ein bisschen mehr, wie sagt man, Konfidenz, Selbstvertrauen bekommt, um das zu machen. So weit, so gut. Wenn wir jetzt den langen Lauf nehmen in Verbindung zu einem Marathon, dann gibt es eine Menge Argumente, die ich da genauso wieder vorbringen werde. So zum Beispiel, es macht ja wenig Sinn, das an eine Stundenanzahl zu koppeln, ohne zu überlegen, wen wir da jetzt gerade vor uns haben. Also wenn wir jetzt von einem 2,5-stündigen oder 3-stündigen Lauf sprechen, statt eines 2-stündigen Laufs als langen Lauf und wir haben jemanden vor uns, der nun mal den Marathon in 3 Stunden laufen wollen würde, dann denken wir gerade drüber nach, ob wir den im Training schon mal das laufen lassen wollen, was der dann im Wettkampf läuft, ja, von der Distanz her nahezu. Und da wird jeder feststellen, nee, das ist irgendwie eine komische Idee. Also klar, kann man machen, wenn man das möchte. Wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich den Marathon schaffen werde, deswegen laufe ich vorher im Training schon mal einen Marathon, dann ist das natürlich auch eine Form von Selbstvertrauen schaffen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich würde es relativ komisch finden, ehrlich gesagt.
Ich kenne Leute, die das gemacht haben.
Völlig fein. Also, ne, völlig fein. Wie gesagt, ich kenne genügend Profisportler, mit denen ich schon zu tun habe und habe, hatte, die sowas Ähnliches gemacht haben, die dann 30 Kilometer einmal die Woche gelaufen sind und sich gefragt haben, warum sie den Rest der Woche echt ganz schön müde gewesen sind zum Beispiel. So.
Ja.
Und das meine ich jetzt nicht hämisch, bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist ja auch okay, dass man das vielleicht so denkt. Aber ich denke da, dass jetzt kommt wieder der Kontext, gerade auch der lange Lauf, ne, der findet jetzt statt im Training logischerweise, innerhalb eines Trainingsblocks, vielleicht innerhalb einer Trainingswoche oder wie auch immer.
Das heißt, am Ende davon.
Meistens am Ende davon. Das heißt, da haben wir auch eine gewisse Vorermüdung, die sich da einstellt, aufgrund der Ansammlung des Trainingsstresses im Zweifelsfall, welches wieder dazu führt, dass es dann doch, ich will nicht sagen Äpfel mit Birnen, das wäre in dem Falle falsch. Also bei der Frage nach dem Marathon innerhalb einer Langdistanz hätte ich das jetzt wahrscheinlich gesagt oder vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, ich weiß nicht genau, aber da würde ich jetzt sagen, nee, das ist schon deutlich näher, aber ich würde jetzt trotzdem keinen Grund dafür sehen, dass man, ich bleibe jetzt kurz dabei bei der Stundenzahl, das wollen die Leute hören, ich weiß, dass man mehr als zwangsläufig 2 Stunden läuft, wenn man irgendwie die Ambition hat, einen Marathon in 3 bis 3,5, vielleicht 4 Stunden zu laufen, um das mal so zu sagen. Und das Gleiche gilt jetzt auch wieder für, je länger der Marathon jetzt wird, desto weniger sehe ich den Sinn da drin, im Training länger zu laufen, weil wir offensichtlich über Leute sprechen, die eine etwas geringere Leistungsfähigkeit haben, sonst würden sie den Marathon vielleicht schneller laufen, was ja fein ist. Umso weniger sehe ich das, dass man die, weiß Gott, wie vorher belasten sollte mit einem 2,5- oder 3-stündigen Lauf, weil wenn die Leistungsfähigkeit etwas geringer ist, dann ist zumeist auch die Regenerationszeit etwas länger, ja, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann macht es für mich wieder keinen Sinn. So, und deswegen bleibe ich wie immer dabei. Ich weiß nicht, ob, also zugegeben habe ich das gerade nicht auswendig, ob in irgendeinem Trainingsplan ein 2,5-stündiger Lauf steht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der 2-stündige Lauf häufiger vorkommt, als man das von einem Langdistanztraining gewohnt ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Gesamtkontext für ein Lauftrainingswochenende häufig in puncto Laufen ambitionierter ist, als man das aus einem Langdistanzplan kennt. Also da ist vielleicht dann der 2-stündige Lauf, und jetzt wird es ja wieder wichtig im Zuge des Kontexts, an einem Sonntag, wo am Samstag auch schon 1,5 Stunden gelaufen wird zum Beispiel. Oder es sind 2,5-stündige Läufe nacheinander, ne, an einem Samstag, Sonntag zum Beispiel. Das wird wahrscheinlich relativ häufig vorkommen sogar. Und das ist dann mindestens mal der Gesamtkontext von 3 Stunden Laufen innerhalb von 24 Stunden mehr oder weniger. Das muss man sich schon nochmal überlegen. Und dann ist das ja nicht einfach immer nur locker laufen und schau mal, wie es dir geht und mach mal entspannt, sondern dann hat es ja vielleicht am Vortag auch noch mit irgendwie Intensitäten zu tun. Dann hat es vielleicht mit was auch immer was für Intensitäten, egal ob es jetzt Schwellenläufe sind, Race Pace, G2, Dauerlauf, Intensiv, Intervalle oder. Und dann haben wir diesen Kontext halt schnell wieder da, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, wenn wir über den langen Lauf sprechen. Weil der lange Lauf ist immer nur dann zu bewerten, wenn ich den Gesamtkontext irgendwie gesehen habe. Wenn wir den langen Lauf beschreiben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass im Zweifelsfall relativ wenig Kontext da ist. Dann müssten wir sagen, hey, du läufst den jetzt an einem Sonntag, aber dein letzter Lauf vorher war am Donnerstag. Du hast Freitag, Samstag Ruhe gemacht und du machst nichts anderes an diesem Wochenende, außer diesen einen langen Lauf. Und dann kannst du den wegen mir auch 2,5 Stunden laufen, wenn du möchtest. Aber sobald der Kontext mit reinkommt von einer Samstagslaufeinheit, sollte ich das auch bedenken und nicht einfach hingehen und blind nur den einen Lauf am Sonntag bewerten, sondern mir immer überlegen, in welcher Konstitution laufe ich den denn? Habe ich Vorermüdung vom Tag vorher und so weiter? Und die Antwort wird garantiert ja sein, wenn ich vorher schon mal eine Stunde, 1,5 mit Qualität im Training gelaufen bin.
Ja, absolut. Und natürlich auch so Dinge wie Verpflegung und Flüssigkeitsversorgung und so auch definitiv beachten und trainieren.
Genau, und das hat halt schon...
Weil sich die sicherlich auch oder wahrscheinlich möglicherweise zur Versorgung in der Langdistanz unterscheidet.
Voll. Und zwar deutlich. Ne? Also die Menge der eigenen Kohlenhydratspeicher wird um ein Vielfaches größer sein. Also Vielfaches falsch, aber wird größer. Die Füllung wird mehr sein als beim Start eines Langdistanzmarathons bei einem isolierten Marathon. Das ist ein Riesenvorteil, weil die eingelagerten Kohlenhydrate, also immer noch mal ganz kurz den Vergleich, ne? Wir sprechen von Kohlenhydratspeichern in der Größenordnung von irgendwas, je nach Körpergröße und Körpergewicht und Trainingszustand, von irgendwas zwischen vielleicht 350, 400 bis gar 500, 550 Gramm, ja, die wir vielleicht nicht vollständig nutzen können. Aber sagen wir jetzt einfach mal pauschal, wenn wir nur 300 Gramm nutzen können, dann ist das schon um ein Vielfaches mehr, als wir garantiert bei eben diesem Laufen zuführen können. Also wenn wir beim Laufen in der Lage sind, vielleicht 70, 80 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zuzuführen. Klar, wir haben auch in der Wissenschaft tolle Beispiele, dass vielleicht sogar 100, vielleicht sogar 110 Gramm, vielleicht sogar 120 Gramm gehen pro Stunde an Zufuhr. Ob die auch wirklich da ankommen, das wissen wir nicht unbedingt gesichert. Wir haben auch tolle, also einige Studien, die zeigen, dass auch 90 Gramm Zufuhr an Kohlenhydraten pro Stunde vielleicht schon das Maximum ist, weil mehr gar nicht unbedingt da ankommt, wo es hin soll. Also vielleicht zu mehr am Ende Stress im Magen zum Beispiel sorgt oder im Magen-Darm-Trakt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal irgendwas um die 70, 80, 90 Gramm. Und jetzt können wir uns überlegen, bei einem 3,5-stündigen Marathon, wir werden nicht 3,5 Stunden essen. Ne? Wir laufen nicht los und fangen sofort an zu essen, sondern wir werden vielleicht die erste halbe Stunde auch wenig essen oder vielleicht auch gar nichts, weil wir natürlich auch mit einem gewissen Mageninhalt und so weiter noch starten. Das heißt, die Zufuhrmenge, die wir am Ende haben in Bezug auf vielleicht 70% der Zeit, die wir überhaupt das Rennen machen, ja, das sind dann vielleicht 150, vielleicht 200 Gramm, aber eben nicht 300 oder 350, die wir schon eingelagert haben. Das heißt, die Gewichtung dieser gefüllten Kohlenhydratspeicher ist viel mehr als das, was wir zuführen können. Und deswegen ist es wichtig, mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern zu starten. Und das sollte ich dann für gewöhnlich auch bei den langen Läufen machen, um halt eine relativ große Parallelität zu dem zu haben, was ich dann im Wettkampf auch habe. Aber klar ist dann auch, dann habe ich überhaupt erstmal eine Parallelität. Also dann kann ich wirklich eine Vergleichbarkeit herstellen und kann sagen, so, wenn heute mein Ziel ist, bei diesem langen Lauf zum Beispiel hinzugehen und sowas wie einen Wettkampftest zu machen, mir Selbstvertrauen dafür zu holen, dass ich weiß, ich kann nicht nur wie sonst im Training irgendwie 15, 18, 20 Kilometer laufen, sondern ich weiß auch, dass 25 oder 28, um jetzt mal in Kilometern um es mal möglichst plakativ zu sagen, dass das auch was ist, wo ich am Ende rauskommen kann bei 28 Kilometern und 2,5 Stunden laufen und sagen kann, das hat sich erstmal gut angefühlt, das war fein. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier auf dem Zahnfleisch gehe. Ich habe die Verpflegung gut vertragen, ich konnte meine 2-3 Gels in der Stunde essen, ich konnte was trinken nebenher. Ich habe mir nichts wundgescheuert, meine Füße sind immer noch fein und so weiter und so fort, dann ist das toll. Und dann hat das super funktioniert und dann ist das sicherlich was bedeutend viel mehr Aussage mit sich bringt, als bei dem langen Lauf für eine Langdistanzvorbereitung.
Ja, genau. Und mit Startnummer auf der Brust und mit vielen anderen Menschen.
Und dem einen oder anderen, der einen oder anderen 180 Kilometer Radrunde, die man vorher schon gefahren ist zum Beispiel.
Ja.
Ganz genau, ganz klar. Super. Toll, der lange Lauf, was auch immer er bedeutet. Und wie gesagt, also wichtigste Kontext muss oder das Wichtigste daran muss immer sein, ihn im Kontext zu sehen. Ne? Also vielleicht auch nochmal anders aufgezäumt, aber nehmen wir jetzt mal an, ich will mit dem langen Lauf meinen Fettstoffwechsel trainieren. Ja, weil ich hab mir da gerade, das ist ein absoluter, wie sagt man, ausdauerbasierender Lauf, also wenig höhere Intensitäten, klassischer Grundlagenlauf, um es mal so zu sagen. So. Und das impliziert ja auch ganz viel, dass ich zum Beispiel meinen Fettstoffwechsel trainieren will. Und ich kann mit einem einstündigen oder anderthalbstündigen Lauf vielleicht energetisch-metabolisch gleiche, wenn nicht gar dollere Effekte herstellen, auch in Bezug auf den Fettstoffwechsel, als ich mit einem 2,5-stündigen Lauf schaffen könnte, bei dem ich vorher ausgiebig gefrühstückt habe. So. Und deswegen sage ich das, der Kontext ist immer wichtig, weil manchmal gibt es auch 1,5-stündige Läufe, die das gleiche herstellen können wie der 2-stündige Lauf. Oder der Gesamtkontext aus Samstag-Sonntag oder Freitag-Samstag-Sonntag kann gegebenenfalls auch einen größeren Effekt haben, auch wenn der Sonntagslauf nicht, wie erwartet, 2,5 Stunden lang ist, sondern nur 2 oder 1,5. So.
Ja.
Und deswegen ist es immer wichtig, diesen Gesamtkontext zu sehen. Genau.
Gut, also haltet euch an den Trainingsplan.
Und hört in euch rein. Also, ne, ja, das muss immer hinzukommen. Ein Trainingsplan alleine funktioniert nie ohne das Feedback des Athleten. Jetzt in dem Fall gibt man sich das Feedback ja selber und überlegt sich, hat das jetzt gerade gut getan? Verkrafte ich das? Kann ich mich noch gut erholen? Und so weiter und so fort. Und das ist super. Und die Kombination macht's. Und dann darf man auch gerne hingehen und sagen, ne, ich halte mich jetzt mal nicht an den Trainingsplan, ich weiß es besser, weil ich werde jetzt 3 Stunden laufen. Aber auch dann bitte hinterfragen, wie das Feedback ist. Also auch dann hinterfragen, was habe ich jetzt mehr gelernt quasi? Wo ist mein Mehrwert gewesen bei dem 3-stündigen Lauf und was hat er mir gebracht? Und wenn ich das, sobald ich nur ein super Argument habe, warum ich das beantworten kann, ohne sagen zu müssen, oh Gott, ich habe mir aber hier die Haxen blutig gelaufen, ich übertreibe, dann ist das super. Dann kann das auch toll sein. Ne? Also ich persönlich sehe aus der Erfahrung und aus meinem leidenhaften Verständnis von Trainingswissenschaft nicht, warum das so sein müsste, dass ich 3 Stunden laufen müsste. Alleine aber, wenn das emotional, mental etwas ist, was einen weiß Gott wie weiterbringt, dann kann das auch Vorteile haben, wenn das irgendwas liefert, was ein sonstiger Kontext, in den ich einen langen Lauf einordnen kann, nicht liefert. Dann ist das völlig.
Ja, kann ich absolut auch nachvollziehen.
Prima.
Björn, du hast einen Anschlusstermin. Aber
ich meine jetzt einen langen Lauf.
Fragen. Du machst jetzt einen langen Lauf.
Ich jetzt 2 oder 3 Stunden laufen. Scheiß drauf, was ich gerade erzählt habe. Einfach mal, um die Haxen zu polieren.
Ja, ich laufe 4.
Super, alles klar. Dann hören wir uns heute Nachmittag wieder, wie es uns dann gegangen ist.
Ganz genau. Ich habe alle Fragen soweit abgearbeitet. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Umriss gegeben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne eine Mail. Das beantworten wir an der einen oder anderen Stelle.
Und vor allen Dingen,
Spaß beim Lauftraining.
Lest euch den passenden Beitrag im Magazin durch. Den hat es nämlich garantiert auch gegeben. An den verweise ich immer gerne, weil da steckt ja schon einmal Arbeit drin und da ist vielleicht noch ein bisschen was drin, was ihr jetzt hier gerade nicht gehört habt.
Ganz genau. In der Ausgabe 213, die auf jeden Fall schon draußen ist, wenn dieser Podcast erscheint. Gerne durchlesen und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann gerne eine Mail schreiben. Viel Erfolg in Berlin, in Köln, in Bremen, in Frankfurt, wo auch immer ihr
München.
Marathon oder München, Entschuldigung,
noch ein. Mhm.
Wo ihr Marathon oder Halbmarathon lauft. Danke fürs Zuhören und danke dir, Björn, für deine Zeit.
Vielen Dank euch, viel Erfolg,
bis
viel Spaß.
Mal. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest. Stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up.
Champion.